seid alle ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann bei euch und natürlich freue ich mich auch, dass ich Gott dienen darf heute hier vorne. Ja, es ist ein schwerer Text, der heute vor uns liegt. Deshalb steigen wir sofort ein. Hebräer 9, die Verse 16 bis 28, möchte sie lesen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündigt worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Puperwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Dabei sprach er, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Kurze Anmerkung, weil ich darin in der Predigt nicht eingehe. Auch die Dinge im Himmel müssen gereinigt werden, aber durch bessere Opfer. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Ein großes Wort, ein dichtes Wort, ein sehr differenziertes Wort. Natürlich kann ich nicht auf alle Aspekte und alle Dinge in dieser Predigt eingehen, das ist ganz klar. Wir haben auch schon über eine Reihe von Aspekten gehört in den Predigten zum Hebräerbrief. Zum Beispiel hat uns Klaus Kinker in sehr einleuchtender und verständlicher Form die Parallelitäten zwischen dem alttestamentlichen Opferritus im Tempel, in der Stiftshütte, im Heiligtum, im Allerheiligsten erläutert und das parallel dargestellt zu dem Heilshandeln Gottes im Neuen Bund. Deshalb möchte ich darauf nicht näher eingehen. Ich gehe auf drei Aspekte ein aus diesem Text. Drei Dinge, die ich in Form von Aussagen formuliere. Die erste Aussage ist, das Testament ist in Kraft getreten. Die zweite Aussage ist, und das ist eben als Thema dieser Predigt schon vorgestellt worden, es ist nicht das alleinige Thema, aber es ist ein zentrales Thema. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das dritte Statement, so sage ich jetzt mal, ist, die Sünde ist aufgehoben. Das sind die drei Dinge, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Nun, bevor ich zu diesem ersten Punkt komme, möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, Ja, einige sind jetzt vielleicht enttäuscht. Diese Geschichte haben Sie schon einmal gehört. Ich denke, bei dieser Geschichte ist es so wie mit einem guten Eintopf. Der schmeckt aufgewärmt besser. Es passt einfach gut zu diesem Text. Deshalb habe ich mich entschlossen, diese Geschichte noch einmal zu erzählen, in einer leichten Abwandlung. Und kurz. Es ist die Geschichte zweier Zwillingsbrüder. Der eine ist fromm, der andere ist kriminell. Er ist auf die schiefe Bahn geraten. Der Fromme lebt in einem schönen Haus und dient Gott. Eines Tages klingelt es an der Tür des frommen Bruders. Draußen steht der Kriminelle mit einem Hemd voller Blut. Er schreit: Bitte hilf mir, die Polizei ist hinter mir her. Der fromme Bruder zieht ihn hinein ins Haus und sagt ihm: Komm, wir wechseln die Kleider. Der fromme Bruder zieht das blutige Hemd an, der Kriminelle die schöne Kleidung des frommen Bruders. Da dauert das nicht lange, bis die Polizei vor der Tür steht. Der fromme Bruder versteckt seinen Zwillingsbruder in irgendeiner Kammer und geht zur Tür. Die Polizei sieht den frommen Bruder mit dem blutigen Hemd und nimmt ihn fest. Natürlich kann kriminaltechnologisch sofort festgestellt werden, dass dieses Blut auf dem Hemd des frommen Bruders mit dem Blut des Opfers übereinstimmt, das getötet worden ist. Der fromme Bruder wird vor Gericht gestellt. Er wird verurteilt, und zwar zum Tode verurteilt. Ich sage hier nochmal in Klammern, das, was ich jetzt erzähle, diese Geschichte, ist ein Märchen. Aber dieses Märchen spiegelt geistliche Tatsachen wider. Im Todestrakt angekommen, hat dieser fromme Bruder einen Wunsch. Er möchte seinem Zwillingsbruder, seinem kriminellen Bruder, eine Nachricht zukommen lassen, einen Brief. Er möchte, dass dieser Brief zugestellt wird mit der Post. Der kriminelle Bruder bekommt den Brief, also diesem Wunsch wird entsprochen, und er öffnet ihn und beginnt zu lesen. Und da steht doch drin: Heute sterbe ich für dich. Ich vermache dir mein Haus und die Kleider, die du jetzt trägst. Ich bitte dich, und das ist mein Wunsch, dass du in diesen Kleidern so lebst wie derjenige, der sie vorher anhatte. Das ist sein Vermächtnis. Das ist sein Vermächtnis. Da zerreißt es diesem kriminellen Bruder das Herz. Der stürmt aus dem Haus zum Gefängnis hin. Zu spät. Sein Bruder ist an diesem Morgen hingerichtet worden. Der Untersuchungsrichter sagt ihm: Nach unserem Gesetz kann eine Straftat nicht zweimal bestraft werden. Deshalb gehen Sie nach Hause. Und er macht sich auf dem Weg nach Hause voller Kummer und Leid und Not. Ein volles schlechtes Gewissen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Erstaunen über die Liebe, die der fromme Bruder für ihn hatte. Soweit die Geschichte. Ja, wir reden über das Testament. Dieser fromme Bruder hat ein Testament gemacht. Er hat dem kriminellen Bruder etwas hinterlassen. Ein Haus, neue Kleider, und ein neues Herz. Denn die Liebe des frommen Bruders ist dem kriminellen Bruder ins Herz geschossen. Was, liebe Gemeinde, was, liebe Freunde, erben wir? Dieser fromme Bruder, was hat dieser kriminelle Bruder, Entschuldigung, was hat er geerbt? Lass mich das zusammenfassen in einem Wort. Er hat eine neue Identität geerbt. Neue Kleider, neues Haus, neues Herz, eine neue Identität. Nichts weniger erben wir auch. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft. Es hat keine Gültigkeit, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Ihr kennt euch alle ein kleines bisschen aus mit Testamenten, ja? Bisschen. Ich kenne mich auch nicht aus. Es gibt ein Testament, ein Dokument, und das wird von einem Erblasser verfasst. Er schreibt in dieses Testament hinein, was er zu vererben hat. Besitz, Vermögen, manchmal auch Schuld. Schulden. Vielleicht schreibt er natürlich noch die Erben in dieses Testament hinein. Wer erbt was? Vielleicht schreibt er auch noch Bedingungen in dieses Testament hinein. Und dann ist es erforderlich von dem Erben oder den Erben, dass sie dieses Testament annehmen. Ich kann ein Testament auch ablehnen. Was erben wir, wenn wir dieses Testament annehmen, das unser Erblasser gemacht hat? Unser Erblasser ist Gott in Jesus Christus. Und ich frage euch, ist unser Erblasser gestorben? Ja. Er ist gestorben. Was bedeutet das, wenn unser Erblasser gestorben ist? Das bedeutet, das Testament ist in Kraft. Es gilt. Es hat Gültigkeit für dich und für mich und für uns. Es ist in Kraft getreten. Wir haben das Erbe, wenn wir sagen Ja zu diesem Testament. Konkret heißt das, wenn wir nicht aufhören, uns um Christus zu klammern, an ihn zu binden, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu hoffen, ein Ja zu ihm zu finden, dann gehört uns dieses Testament. Was ist unsere neue Identität? Es ist eine dreifache Herrlichkeit. Diese Identität, die neue Identität, die wir dann bekommen haben, wenn wir dieses Testament annehmen, ist erstens körperlich, zweitens örtlich und drittens innerlich. Eine dreifache Herrlichkeit, und wir benutzen dieses Wort herrlich ja in einem sehr weltlichen Sinn. Ein herrlicher Tag, ein herrliches Essen. Der Begriff Herrlichkeit ist ein himmlischer. Es geht um eine himmlische Herrlichkeit. Es geht um eine Herrlichkeit, die nicht von Erden kommt. Es geht um eine Herrlichkeit, die von oben kommt, die aus dem Himmel kommt. Eine dreifache. Erstens die körperliche. Körperliche Herrlichkeit, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Leib der Niedrigkeit, der erste Korintherbrief berichtet davon, dass unser Leib der Niedrigkeit, das ist unser irdischer Körper, anders ausgedrückt, der wird einmal unverweslich werden. Der wird nicht mehr sterben. Da ist dann kein Verfallsdatum mehr drauf, kein Best Before, kein Used By, kein zu verbrauchen bis. Da musst du nicht in den Spiegel gucken und die Falten zählen, die dazugekommen sind. Man altert nicht. Und das bedeutet, man wird nicht krank. Und das bedeutet, man hat keine Schmerzen, kein Leid, keine Tränen. Was ist das für ein neuer Körper? Liebe Freunde, wir werden keine Gespenster sein. Wir werden keine Geister sein. Wir werden einen neuen Körper haben, einen geistlichen Körper. Nicht den Körper aus Fleisch und Blut, den wir jetzt haben, aber einen geistlichen Körper, ein neuer Körper. Und der wird Herrlichkeit sein, unverweslich. Ihr wisst alle, dass das ein Erbe ist, das erst noch kommt, wenn dieser irdische Leib vergeht. Jetzt habe ich aber doch eben gesagt, das Testament ist in Kraft. Es ist so, auf alle diese Dinge, die Gott uns vermacht, die der Erblasser Jesus Christus uns hinterlassen hat, diese dreifache Herrlichkeit, haben wir einen Vorgeschmack, ein Angeld. Es ist also hier nicht so wie bei einem normalen Erbe, dass man sofort ganz empfängt, sondern wir haben ein Angeld bekommen, einen Vorgeschmack, ein Vorerleben. Und liebe Freunde, das ist nicht wenig. Das ist nicht ein bisschen. Das ist im Verhältnis zu dem Wirklichen, was dann noch kommt, klein. Aber wir erleben es nicht als klein. Es ist ein deutlich wahrnehmbarer, erlebbarer, schmeckbarer, genießbarer Vorgeschmack. In Bezug auf diese körperliche Herrlichkeit besteht er momentan nur darin, dass der Same dieses neuen Körpers in uns gesät ist. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, ist dieser Same in uns gesät. Er ist in uns verborgen, wenn er nicht in uns verborgen wäre. Dann könnten wir diesen neuen Körper nicht bekommen. Zweitens, eine örtliche Herrlichkeit, eine geografische Herrlichkeit, wenn ich das so sagen darf, in Anführungszeichen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Liebe Gemeinde, das ist keine Wohnung mit vier Wänden, wo du eingegrenzt bist. Das ist eine herrliche Wohnung, das ist eine himmlische Wohnung. Das ist eine ganz neue Wohnung. Und sie ist bereitet für uns. Sie ist fertig. Und auch sie ist verborgen in uns. Durch den Samen des Wortes, des Geistes, den Jesus uns gegeben hat, als wir glaubten. Das Testament ist in Kraft. Diese Wohnung ist fertig. Wir können uns das nicht vorstellen, wie die aussieht. Es ist eine himmlische Wohnung. Viele von euch wissen, wenn sie Offenbarung 21 gelesen haben und haben die Beschreibung des neuen Jerusalem gelesen, dann ist da zum Beispiel von dem Lichtglanz des neuen Jerusalem die Rede. Der wird verglichen mit einem Edelstein. Weil der Johannes keine anderen Worte hatte, die er benutzen konnte. Er konnte nur menschliche Worte benutzen, um diese Herrlichkeit zu beschreiben. Das ist nicht beschreibbar. Stellt euch die schönste Wohnung vor, die ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht ist das sogar schon eure eigene, die ihr im Moment habt. Stellt euch das schönste Ambiente vor, was ihr euch vorstellen könnt. Kannst du es mal zeigen? Das ist meine Vorstellung.
Ein bisschen runterlassen.
Wie macht man das?
So, reicht das? Kann man es besser sehen? Noch ein bisschen? Wollen das ganze schöne so? Ja, geht ja. Also das wäre vielleicht meine Idylle. wo ich einen Vorgeschmack, wenn auch nur einen Abglanz vom neuen Himmel bekomme. Das ist nur ein Abglanz des neuen Himmels. Weil wir ihn anders nicht denken können. Wir müssen uns menschliche Dinge vorstellen. Ist das nicht wunderbar? Wie herrlich ist erst der Himmel? Ich habe letztes Jahr eine Anzahlung gemacht auf den Betrag einer Studienfahrt nach London mit meinen Schülern. Und da musste ich 1500 Euro anzahlen von einer Gesamtsumme von 17.000 Euro. Das ist nur eine Anzahlung. Bekommen wir. Das gehört uns. Er hat es uns bereitet. Es ist fertig. Es ist in dir durch den Glauben. Geschenkt von Gott. Durch Jesus Christus. Drittens, eine innerliche Herrlichkeit. In Epheser, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit der Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Hierauf haben wir eine Anzahlung, die wir hier und heute und jetzt und nicht erst mit dem Ableben dieses irdischen Körpers erfahren, erleben, erkennen. Hier, heute und jetzt ist diese Vorauszahlung oder Anzahlung oder dieses Angeld erlebbar, erkennbar, erfahrbar, lebbar, gestärkt am inneren Menschen, erneuert am inneren Menschen, eine neue Kreatur. Das Wesen Gottes, das Wesen Christi in dir. Die Demut Christi in dir, die Liebe Gottes in dir, eine neue Haltung, eine neue Einstellung, eine neue Freude durch den Heiligen Geist in dir. In uns. Die innerliche Herrlichkeit. Ich sag euch was, ich predige kein Wohlfühlevangelium. Es ist mir wohl bewusst, dass wir hier in dieser Welt durch Nöte gehen müssen, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, durch gewaltige Probleme, dass diese Welt manchmal nicht schön ist. Oh nein. Ich weiß aber, dass wir ein Angeld haben auf diese Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht mit dieser Herrlichkeit. Ich kann nur von mir sprechen. Ich sag mal ganz kurz, ich habe eine kleine Krankheit. Ja, viele wissen das. Danke für euer Gebet. In dieser kleinen Krankheit bin ich manchmal auf die Couch geworfen. Dass es mir dreckig geht, dass es mir elend geht. Und dann erfahre ich etwas von der Herrlichkeit Gottes in zweierlei Hinsicht, physisch und geistlich. Physisch, dass er mir Minuten schenkt, 5 Minuten, manchmal sogar Tage oder einen ganzen Tag, wo ich mich toll fühle. Und wo ich dann plötzlich merke, Mensch, das ist wie im Himmel. Wo es einen kleinen Vorgeschmack gibt, einen kleinen winzigen Vorgeschmack auf die Ewigkeit eines gesunden, nicht sterblichen, nicht schmerzenden, nicht leidenden Körpers. Er gibt mir auch einen geistlichen Vorgeschmack durch eure Gebete. Nochmal vielen Dank, dass wenn ich da leide, es mir immer bewusst war und in meinem Herzen war und ganz klar war,
Gott macht's gut.
Er macht es richtig. Er macht das nicht falsch. Dass ich nicht sagen muss, wo bist du denn, Gott? Wo bist du geblieben? Ich kann sagen, du machst es gut. Du machst es richtig. Du bist gerecht in allen deinen Wegen. Das kann ich nicht aus mir heraus sagen. Das kommt nicht aus mir heraus. Wir haben eine neue Herrlichkeit. Ein Angeld, ein Geschmack, ein Vorgeschmack. Hier, heute, jetzt, der erlebbar ist, der erfahrbar ist, der erkennbar ist. In aller dieser heillosen Welt. Parallelität der Geschichte zur Geschichte: der kriminelle Bruder erbt. Er erbt körperlich, dargestellt durch die neuen Kleider. Er erbt örtlich, dargestellt durch das neue Haus. Er erbt innerlich, dargestellt durch die Liebe seines frommen Bruders, die ihm durchs Herz gegangen ist. So wie die Liebe Christi und die Liebe Gottes euch ins Herz und uns ins Herz gehen soll und muss und es zerreißt und uns neu macht durch den Glauben an ihn. Zweiter Punkt. Keine Vergebung ohne Blutvergießen. Dieses Erbe, von dem ich eben gesprochen habe, diese dreifache Herrlichkeit, von der ich gesprochen habe, die ist nicht erhältlich ohne Vergebung. Die ist an Vergebung gekoppelt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ohne Blutvergießen diese Vergebung nicht erfolgt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, seid ihr bereit, mit mir ein paar schwere Gedanken zu denken? Euch ein bisschen mehr zu konzentrieren, nicht, dass ihr euch nicht konzentriert. Jetzt kommt der Lehrer in mir durch, ja? Oder? Mit mir ein paar Gedanken zu denken. Es gibt Naturgesetze. Die stellen wir nicht in Frage. Im Alltag zumindest nicht. Also wenn du jetzt rausgehst und wirfst einen Stein in die Luft, da rechnest du damit, dass er wieder runterkommt. Das ist nichts Besonderes, ne? Das erwartest du, oder?
Ja.
Normal, wird nicht hinterfragt. Du weißt, da steckt ein Naturgesetz hinter, die Gravitationskraft, aber das ist so, fertig. Ja? Wenn du Wasser kochst, dann gehst du nicht davon aus, dass dieses Wasser zu Eis wird, oder? Du gehst davon aus, dass es irgendwann anfängt zu sprudeln. Ganz normal. So gibt es viele Dinge in unserem Alltag, die wir gar nicht hinterfragen, weil sie normal sind. Sie beruhen auf Naturgesetzen. Und wenn man das wissenschaftlich sieht, dann sind Naturgesetze auch gar keine richtigen Erklärungen. Zumindest keine letztendgültigen Erklärungen. Sie sind Beschreibungen der realen Welt. Liebe Gemeinde, so wie es Naturgesetze gibt, die wir nicht hinterfragen, weil wir sie letztendlich auf den ursprünglichen Grund nicht hinterfragen können. Nicht hinterfragen können, weil sie Gott entspringen, weil sie dem Schöpfer entspringen. So gibt es auch geistliche Gesetze, die dem Schöpfer entspringen. Und wo die letzte Warum-Frage nicht zu beantworten ist. Da können wir uns wenden und drehen, wie wir wollen. Da kann, wie heißt es, Stephen Hawking, sich drehen und wenden und sein wirkliches Genie anwerfen, wie er will. Er kann uns diese letzte Warum-Frage nicht beantworten, weil sie aus Gott entspringt. Im Kern nicht beantwortbar. Dennoch können wir, so wie Naturgesetze auch, erläutern, erhellen. Und so können wir auch geistliche Gesetze erläutern, erhellen, weil die Schrift sie uns erhellt. Die Schrift sagt uns was dazu. Aber vieles müssen wir so stehen lassen. Drei Gesetze, drei geistliche Gesetze brauchen wir, um zu verstehen oder um besser zu verstehen, warum es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Erstens, nur das Erste. Das kennen wir alle. Der Preis der Sünde ist der Tod. Wir kennen das aus Römer 6. Da heißt es, der Sünde sollt, ist Tod in manchen Übersetzungen. Der Preis der Sünde ist der Tod. Sünde, kirchliches Wort, lass mich das modern sagen. Paul Tournier sagt, die größte Schuld, die wir haben, ist unsere Unabhängigkeit von Gott. Ist die damit verbundene Entfremdung von Gott. Das ist die Sünde. Und diese Sünde kostet etwas. Dieses sich entfernen von Gott, das kostet was. Dieses sich entfremden von Gott, das kostet einen gewaltigen Preis, nämlich den Tod, körperlich und geistlich. Der Preis der Sünde ist der Tod. Und wir lernen das ganz am Anfang der Bibel, wenn wir uns Adam und Eva anschauen. Die waren nicht sterblich vor dem Sündenfall. Als die Sünde kam, da hieß es, sie müssen sterben. Da kam der Tod in ihr Leben. Erst da, durch die Sünde. Zweites Gesetz. Das Leben ist im Blut. Das kann man nachlesen, 3. Mose, 5. Mose. Das Leben ist im Blut. Zur Erklärung, Blut ist ein pars pro toto. Es steht für das Ganze. Blut steht als Zeichen für das Leben. Und das ist uns auch begreiflich, denn wenn der menschliche Körper sein Blut verliert, dann kann er nicht mehr leben. Der menschliche Körper braucht noch mehr als das Blut. Aber in dem Sinne ist das Blut ein Teil des Ganzen. Es steht für das Leben. Und deshalb ist das Leben im Blut. Es gibt einen interessanten Gedanken von Pastor Wolfgang Wegert, der in der Arche mal gepredigt hat. Der hat gefragt, was für ein Blut war in Adam und Eva vor dem Sündenfall? Was für ein Blut? Ein Blut, das den Tod nicht kannte. Ein ewiges, ein reines, sündloses Blut. Ein Blut, das ewiges Leben gewährleistete. Und was passierte nach dem Sündenfall mit diesem Blut? Es erlitt eine geistliche Blutvergiftung. Es erlitt eine geistliche Blut. Was bedeutet das, wenn einer eine Blutvergiftung hat? Ich hatte mal eine. Im Extremfall bedeutet das, du brauchst eine Blutaustauschtransfusion. Dein Blut muss ausgetauscht werden gegen ein frisches. Dieses Blut, das ist geistlich nach der Sünde, geistlich vergiftet. Es muss weggekippt werden, es muss ausgeschüttet werden, es ist zu nichts mehr Nütze, es bringt den Tod, wenn geistliche Blutvergiftung nicht behandelt wird. Bringt sie den Tod. Und deshalb muss dieses Blut ausgekippt werden, ausgeschüttet, es muss verdorben werden. Es muss nicht wörtlich fließen, aber es muss vergehen, vertrocknen, weg damit. Drittens, ein Leben, ein drittes geistliches Gesetz, ein Leben kann nur durch ein anderes freigekauft werden. Ein geistliches Leben kann nur durch ein anderes geistliches Leben, ein reines Leben, freigekauft werden, erlöst werden, ausgelöst werden, losgekauft werden. Seit dem Sündenfall ist unser Leben in der Umklammerung des Todes. Im Gefängnis des Todes, in der Geiselhaft des Todes. Wir müssen freigekauft werden durch ein Lösegeld. Wir müssen erlöst werden, herausgekauft werden, freigekauft werden, ausgelöst werden aus dieser Gefangenschaft. Und das geht nur mit einem anderen Leben. Das ist ein geistliches Gesetz. Und dass das nur mit einem anderen Leben geht, das bedeutet, es geht nur mit Blut. Denn das Leben ist im Blut. Wir sehen das ganz zu Anfang, lass mich das kurz erläutern, ganz zu Anfang des Alten Testaments. Nach dem Sündenfall, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies heraus vertreibt, da haben wir einen ersten Hinweis auf Vergebung. Und einen ersten Hinweis auf Blutvergießen, durch das Vergebung gewirkt wird. Und zwar, was hat Gott gemacht, als er Adam und Eva wegschickte? Er hat ihnen Felle gemacht, um ihre Blöße zu bedecken. Und Blöße steht für Schuld. Wir lesen das auch in Offenbarung 3, da ist ein Brief, da wird an Laodicea geschrieben. Kaufe dir weiße Kleider, dass du damit deine Blöße bedeckst. Damit ist Schuld gemeint. Gott deckte mit den Fellen Adam und Evas Schuld ab. Und was sind Felle? Sie kommen von Tieren, die dafür sterben mussten. Ein erster Hinweis auf Vergebung durch Blutvergießen. Ein deutlicherer Hinweis, Kain und Abel. Kain und Abel, die brachten beide Opfer dar. Das Opfer des Kain gefiel Gott nicht. Das Opfer des Abel gefiel Gott sehr. Warum? Es gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund ist auch zentral. Warum? Weil Abel ein blutiges Opfer darbrachte, ein Schlachtopfer, ein Lamm und Kain nicht. Der dritte Hinweis, er kommt aus dem Passa. Bei der Einsetzung des Passa, wir haben das eben in der Lesung gehört, als Gott die Ägypter strafte, weil sie die Israeliten nicht ziehen ließen, kam als zehnte Plage die Tod der Erstgeburt der Ägypter über sie herein. Gott hat den Israeliten gesagt, schlachtet ein makelloses Lamm. Ein Hinweis auf Christus. Schlachtet ein makelloses Lamm, bestreicht damit die Türpfosten und die Schwelle, die Oberschwelle, mit dem Blut des Lammes. Dann wird der Verderber, der Todesengel, an euren Häusern vorbeigehen. Es musste ein Lamm geschlachtet werden, ein makelloses Lamm, ein Hinweis auf Jesus Christus, eine Vorschattung Jesu Christi. Und die Pfosten mussten mit Blut bestrichen werden. Dann würde der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeigehen. Weißt du, was das bedeutet? Hätten die ihre Türpfosten nicht mit Blut bestrichen, was wäre passiert? Die Erstgeburt der Israeliten wäre gestorben. Wie die Erstgeburt der Ägypter. Erstgeburt ist übrigens auch ein Pax pro Toto, steht immer für ein Ganzes. Die Erstgeburt der Israeliten wäre auch gestorben. Wieso? Weil das ganz einfach. Sie sind alle unter der Sünde. Alle haben geistliche Blutvergiftung. Die Juden, die Griechen, die Heiden, die Römer, die Sklaven, die Freien, die Männer, die Frauen, die Katholiken, die Protestanten, alle stehen unter der Sünde. Alle leiden unter geistlicher Blutvergiftung und alle brauchen neues Blut. alle brauchen Vergebung. Für alle muss Blut fließen. Christus Jesus ist unser Passa. Er ist für uns geschlachtet. Sein Blut ist für uns geflossen. Das ist das Leben, das für uns gegeben wurde, damit wir freigekauft werden. Seht ihr den Zusammenhang zwischen den dreien? Ein Leben, das durch die Sünde dem Tod geweiht ist, kann nur aus der Umklammerung dieses Todes freigekauft werden, wenn Blut fließt. Sprich, wenn Leben gegeben wird, dahingegeben wird, ausgeschüttet wird. Können wir das nächste Bild sehen? Das habt ihr schon mal gesehen, ne? Das habt ihr schon mal gesehen, nur um das bildlich darzustellen. Das Wasser ist das Leben. Die Tinte ist die Sünde, die das Wasser vergiftet, verunreinigt. Was mache ich? Was mache ich? Wie kriege ich die Tinte hier wieder raus? Ich kann irgendwelche chemischen Prozesse in Gang setzen. Wenn ich praktisch bin in der Küche, was mache ich, um die Tinte wieder rauszukriegen? Ich kipp das aus. Reinige das Glas und fülle neues Wasser rein. Das Blut, das geistlich vergiftet ist, es muss weggeschüttet werden. Es muss ausgegossen werden. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, beim nächsten. Es ist ja dein Blut, was ausgeschüttet werden muss. Es ist mein Blut, was ausgekippt werden muss, weil es vergiftet ist. Und jetzt hören wir die frohe Botschaft. Es ist das Blut Christi, das stellvertretend für dein Blut ausgekippt wird. Wie ist das möglich? Das leugnen ja moderne Theologen vehement, dass es möglich ist, dass Christi Blut für unser Blut ausgekippt werden kann. Dass einer stellvertretend für einen anderen sterben kann, das wird geleugnet. Das ist so fundamental wichtig. Warum ist das möglich, dass Jesus Christus sein Blut anstelle deines, meines vergifteten Blutes ausschütten kann? Warum ist das möglich? Dieser Vers gibt uns den Schlüssel. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus Christus, das Lamm Gottes, es trägt deine Sünde, meine Sünde, unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt. Und was bedeutet das, wenn er die Sünde der ganzen Welt trägt? Das bedeutet, dass er das vergiftete Blut der ganzen Welt getrunken hat, wenn ich das so ausdrücken darf. Das vergiftete Blut der ganzen Welt hat er aufgenommen. Deins und meins. Und es wird verschüttet am Kreuz. Und deshalb kann unser Blut gereinigt werden, wenn wir uns an ihn binden und kleben und heften und unser Leben von seinem abhängig machen. Sein Blut vergossen für anstelle unseres. Damit werden wir rein, weil er unsere Blutvergiftung aus unserem Körper, ich mache es jetzt mal ganz bildlich, aus uns herausgezogen hat, auf sich genommen hat und sein Blut wurde weggekippt. Damit ist die Sünde weg. So ist das. Und es wird nicht nur gereinigt, es wird auch erneuert. Das ist die nächste Folie. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. In der Bindung an Jesus, im Glauben an ihn, trinken wir im bildlichen Sinne sein geistliches Blut und damit werden wir erneuert. Deshalb ist es so wichtig, Abendmahl. Die Erinnerung daran, wir haben sein Blut getrunken, wenn wir an ihn glauben. Unser Blut, unser vergiftetes Blut wurde ausgeschüttet und ohne Blut kann man nicht leben, ne? Wenn unser vergiftetes Blut ausgeschüttet worden ist, dann brauchen wir ein neues. Es ist das Blut Christi. Es ist das Blut Christi. Damit ist dieser schwierige Teil beendet. Ich habe aber noch einen Punkt. Darf ich? Schon spät, ich weiß. Drittens, ganz kurz. Die Sünde ist damit aufgehoben. Die Sünde hat keine Macht mehr. Sie hat keine Existenzberechtigung mehr. Sie existiert nicht mehr. Sie ist auf. Finito, basta, Ende, vorbei. Am Ende ist die Sünde. Das mutet uns eigenartig an, ne? Ja, mir auch, weil wir jeden Tag versagen. Oder? Ich versage jeden Tag. Aber das Testament ist in Kraft, liebe Freunde. Es gilt. Als Jesus am Kreuz hing, schrie er, es ist vollbracht. Die Sünde ist aufgehoben, sagt unser Text. Was soll das heißen? So wie einen Vorgeschmack haben auf das neue Leben, auf die dreifache Herrlichkeit, zumindest auf die innerliche Herrlichkeit. So haben wir auch einen Vorgeschmack und ein Angeld und eine Anzahlung in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben auf die Aufhebung der Sünde. Ein Beispiel. Kurzes Beispiel. Ich kenne einen Menschen, der war sexsüchtig. Der konsumierte jeden Tag am Computer Pornografie. Und er litt darunter. Es war für ihn ein Leiden. Er weinte vor Jesus. Er konnte es nicht lassen. Er ging auf die Knie vor Jesus. Eines Tages sagen wir über einen, ich glaube, es war ein Prozess über ein paar Wochen, ein paar Monate. Nahm Gott das weg. Gott nahm es weg. Gott erhörte sein Gebet. Ohne Therapie. Ich spreche gar nicht gegen Therapie. In dem Falle hat Gott ein Wunder getan. Ohne Therapie. Vielleicht mit leichtem Aufflackern hier und da. Aber im Prinzip Sieg. Sieg über die Sünde, Aufhebung der Sünde. Ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn wir hier abdanken. Die Sünde ist weg, keine Existenz mehr. Ein Vorgeschmack darauf. Das ist herrlich. Deshalb sage ich euch zum Schluss dieser Predigt, liebe Gemeinde, wir müssen natürlich auf unsere Sünden schauen. Der Heilige Geist macht ja uns unsere Sünden deutlich. Aber lasst uns nicht nur auf unsere Sünden schauen. Lasst uns darauf schauen. Lasst uns auf das schauen, was Gott in unserem Leben schon an Sieg vollbracht hat. Lasst uns das sehen. Lasst uns das erkennen, erleben, erfahren. Heute, hier und jetzt, das ist erfahrbar. Dass Sünde besiegt wird, das ist schon hier und jetzt erfahrbar. Ein kleines Angeld, eine Anzahlung. Lasst uns beides sehen. Dankbar sein für Sündenerkenntnis. Dankbar sein für Sieg. Amen.